Niemand fällt ein, zum Beispiel ans Meer zu fahren und tauchen zu gehen ohne Ausbildung. Aber am Berg meint eigentlich jeder, er braucht nur beim Herbis oder beim Wintersport eine Top-Ausrüstung kaufen und geht in die Berge. Ja. Beim Skitouren gehen ist ja das ganz extrem, dass die Leute perfekt ausgerüstet sind und ihr eigentlich ohne irgendeine Ausbildung anfangen, einfach zu gehen. Dann stellt man halt immer auch wieder fest, dass es einfach an elementaren Dingen fehlt und Fehler passieren, die man eigentlich mit ganz wenig Ausbildung bereits ausschalten könnte und damit die Gefahr eines Unfalls schon deutlich reduzieren kann.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Ich bin heute beim Landesalpinreferenten Norbert Zobel vom Alpenverein Tirol in Ims zu Gast und wir befassen uns mit der richtigen Tourenvorbereitung für Herbst und Winter. Viele Gipfel sind im Moment schon angezuckert. Die Bedingungen im Hochgebirge können sich durch Nässe, Eis und Schnee deutlich erschweren. Gleichzeitig fiebern jetzt schon viele ihrer ersten Skitour der Saison entgegen. Wie man sich richtig vorbereitet, welche Ausrüstung man braucht und warum man sein Ego am Berg zurückschrauben sollte, erklärt mir Norbert gleich in einem ausführlichen Gespräch. Bevor wir aber starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Im Vergleichszeitraum vom 1. Mai bis 20. September sind in Tirol heuer bereits 28 Menschen in den Bergen ums Leben gekommen. 66 waren es in ganz Österreich. 459 Menschen wurden in diesem Zeitraum in Tirol außerdem bei Unfällen verletzt. Als Gründe für Unfälle werden die zunehmende Selbstüberschätzung, mangelhafte Tourenplanung und unzureichende Ausrüstung genannt. Was auf dem Berg mehr los ist, zeigt sich auch an den Übernachtungsstatistiken. Alleine die Alpenvereinshütten verzeichnen heuer in Österreich ein Plus von 14%. Auffällig auch, die Gäste werden jünger, es kommen auch mehr Familien mit Kindern. Außerdem ist in vielen Hütten der Verkauf von Alkohol deutlich zurückgegangen. Dafür wird immer öfter nach vegetarischem und veganem Essen gefragt. Laut österreichischem Kuratorium für alpine Sicherheit ereigneten sich in der Wintersaison zwischen 1. November 2023 bis 1. April 2024 in Tirol sowie auch in den vergangenen Saisonen die meisten Alpinunfälle, nämlich 45% der Unfälle und 29% der Todesfälle. Da jeder Tote und jeder Verletzte einer zu viel ist, spreche ich jetzt mit unserem heutigen Experten darüber, wie man sich in den kommenden Monaten in den höheren Lagen richtig verhält. Schönen guten Morgen, ich bin heute in Ims zu Gast, und zwar beim Norbert Zobel von der Sektion Ims vom Alpenverein. Hallo Norbert.
Guten Morgen.
Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir sprechen heute über das Thema Herbst- und Wintertouren, zumindest den Start dieser beiden. Wir sind ja jetzt schon mitten in der Herbstwandersaison. Wie war denn die Saison bisher? Hast du da Einblicke?
Ja, wie war die Saison bisher? Man liest ja überall, dass die Unfälle zugenommen haben, dass die Bergrettung fast ihrer Arbeit nicht mehr nachkommt. Vor lauter viele Einsätze sind zu bewältigen und das passiert ja alles großteils ehrenamtlich. Also ist nicht ganz einfach für die Bergrettung. Wenn man sich die Zahlen jetzt rein spezifisch bezogen auf das Bergwandern bezieht, dann ist es eigentlich nicht ganz so dramatisch. Bewegt sich in etwa wie in den letzten Jahren. Man darf nicht vergessen, Wandern ist sicher der Bereich, wo die meisten Leute am Berg am Weg sind. Und dementsprechend ist Wandern auch in der Unfallstatistik entsprechend abgebildet. Es passiert fast die Hälfte der Unfälle beim Wandern, wobei man natürlich immer sagen muss, Wandern ist ein breites Spektrum. Das beginnt ja beim Wandern im Tal bis hin zum Bergwandern, läuft ja alles unter dem Titel Wandern. Zwei Dinge, die mir doch aufgefallen sind, das ist zum Beispiel die signifikante Steigerung beim Herz-Kreislauf als Unfallursache und Erschöpfung. Dort haben wir eine Steigerung von 60 und fast über 60%. Und das ist durchaus, denke ich, bemerkenswert, wenn man sich die Zahlen anschaut.
Worauf ist das zurückzuführen? Überschätzen sich viele Leute?
Das ist wie bei vielen Sportarten und vor allem am Berg, dass es zuerst einmal wichtig ist, dass ich einmal abschätze, was kann ich, wo liegen meine Fähigkeiten, wo sind meine Grenzen und wer ist dabei? Also wie schaut meine Gruppe aus? Habe ich Kinder mit oder mit welcher Gruppe bin ich unterwegs? Also das ist ja mal ganz das Wichtigste. Und davon abhängig ist dann das Ziel, das ich auswähle. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel. Vor 2 Tagen bin ich am sogenannten Trischelsteig am Weg und komme dann zu einer Familie mit 2 Kindern. Der Trischelsteig, wenn man nachliest, wird als mittelschwer beschrieben, aber Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Ausgesetztheit. Das heißt jetzt, wenn ich als Familie sowas ins Auge fasse, dann muss ich mal darüber nachdenken, bin ich das, kann ich das und kann ich das mit meinen Kindern leisten. Dementsprechend die Familie da drinnen vollkommen am Limit, Vater und Mutter, beide am Stahlseil zittern, die Kinder zittern daneben. Und jetzt sage ich, ja, Glück für sie war, dass ich komme, mich um die Kinder kümmere und dann das Ganze sicher Richtung Mutterhütte gebracht. Aber das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man sich vorher einfach zu wenig angeschaut hat, was kommt da auf mich zu und was bin ich zu leisten imstande. Und dann auch noch sieht man ja diesen Steig von einer sicheren Position aus, dann auch noch nicht abschätze, dass es vielleicht besser wäre, den nicht zu gehen, sondern mit den Kindern umzudrehen und wieder zurückzugehen zum Lift. Das war ganz ein typisches Beispiel, wo einfach die Familie nicht richtig abgeschätzt hat, wo sind unsere Grenzen und in was für einer Situation begebe ich mich da mit den 2 Kindern.
Umkehren ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht, gell? Das sieht man ja leider heuer. Besonders habe ich das Gefühl, Bergrettung, du hast es schon erwähnt, ist am Limit. Das passiert ganz oft, weil die Leute einfach nicht umdrehen im richtigen Moment.
Ja, das Umdrehen, das ist schwierig, aber da kann man auch die sogenannten erfahrenen Bergsteiger hernehmen, auch die tun sich oft schwer beim Umdrehen. Da darf man nicht nur alles jetzt auf die sogenannten Gäste oder Touristen, die ja im Wanderbereich unterwegs sind, nur rein auf die fokussieren, sondern es ist allgemein, muss man das halt immer wieder sich selber entsprechend auch eingestehen, dass man auch nicht immer in der Situation dann rechtzeitig umkehrt. Und wie heißt es so schön? Das Investitionsvolumen bestimmt das Risikoverhalten. Und jetzt muss man ja wissen, die Familie ist einmal im Jahr bei uns da im Urlaub in die Berge, möchte natürlich jeden Tag ausnutzen. Und da ist es vielleicht schwieriger zu sagen, das machen wir halt nicht, als wir uns einer da jeden Tag in die Berge gehen kann, weil sie vor der Haustür stehen.
Weil du es gerade angesprochen hast, mittelschwerer Bergweg. Gerade jetzt im Herbst kann ja aus einem mittelschweren Bergweg schneller mal ein schwerer Bergweg werden, weil die Begebenheiten sich einfach ändern.
Ja, im Herbst kommen natürlich verschiedene Facetten dazu. Es ist sehr oft nass, es ist sehr oft rutschig, es kann auch ab einer bestimmten Höhenlage sehr schnell gefroren oder eisig sein. Das heißt, dass ich dann schon von der Ausrüstung her mir überlegen muss, in welche Situation kann ich da kommen und dann schon, sage ich, meine Ausrüstung so mitnehme, dass ich dann auch in bestimmten Situationen Möglichkeiten habe, das Ganze sicher zu bewältigen. Weil wenn ich sage, ich komme in einen gefrorenen Bereich, dann sind einfach Snowspikes, die sind weder schwer noch teuer. Wenn ich die im Rucksack habe, die habe ich ruckzuck auf die Schuhe und bin einfach schon weit sicherer am Weg, als wenn ich mit den normalen Schuhen eine gefrorene Stelle, eine abschüssige, bewältigen muss. Ja, also dann ist natürlich klar, im Herbst ist zwingend, dass man im Rucksack Handschuhe mit hat, dass man eine Kappe mit hat, dass man einen Anorak mit hat, dass ein Biwaksack dabei ist und ein Verbandszeug. Es ist einfach so, eine Verletzung kann schnell passieren und eine Bänderverletzung ist gleich passiert und es dauert dann halt doch lang, bis unter Umständen Rettung eintrifft, denn nicht bei jedem Wetter kann der Hubschrauber fliegen, also man geht immer davon aus, es kommt ruckzuck der Hubschrauber. Dem ist aber nicht so. Nebel, extremer Wind und es geht dann nicht. Und dann wird es sehr schnell kritisch, weil es sehr schnell eiskalt wird. Und mit einem Biwaksack und einer guten Kleidung kann ich doch einige Zeit aushalten, bis dann Rettung eintrifft und die ganze Situation bewältigt werden kann. Und wenn man da halt so schaut, da gibt es Erlebnisse. Ich war an einer Bergstation. Und genauso, sage ich mal, ein Steig zu einer Hütte, der Himmel kohlschwarz, also es war nur einmal zum Warten, hat sich nur um wenige Minuten gedauert, bis der Regen losgeht und steht eine Familie mit 2 Kindern und sagt, da gehen wir jetzt schnell, da sind wir sofort drüben. Keinen Rucksack, keinen Anorak, gar nichts, die waren alle 4 ganz sicher im Gewitterregen und waren platschnass, ganz sicher, bis sie bei der Hütte waren. Und da braucht nicht viel passieren, dass die irgendwo niedersitzen müssen, nicht weitergehen können und so weiter. Und das ist einfach nicht überlegt. Ich weiß nicht, ist es nur Unerfahrenheit oder ist es Überheblichkeit? Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann oder soll. Jedenfalls fehlt da meiner Meinung nach grundlegend der Hausverstand, weil das müsste einem eigentlich der Hausverstand sagen, dass ich in der Situation da um mich, wenn ich den Himmel anschaue, nimmer geht. Ja? Und so ist es halt auch in Verbindung zur Ausrüstung, dass man eben auch den Wetterbericht entsprechend im Auge hat. Und ich sage jetzt einmal, auf einen Tag oder 2 Tage gesehen sind die Wetterberichte hervorragend. Und natürlich gibt es Wetterlauben mit Föhn und so weiter, wo das Ganze sich kurzfristig einmal verändert darstellen kann. Aber in der Regel kann man sich auf den Wetterbericht, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, sehr gut verlassen und dementsprechend auch seine Wanderziele anpassen.
Wie schaut es denn mit der Länge aus? Soll man bei der Länge im Herbst auch variieren?
Ich meine, im Sommer ist ja ganz klar, da liest man eh immer und hört man immer, wenn es eine ganz stabile Wetterlage ist, eher früher gehen. Wenn es Gewitter gibt, sind sie eher in der Regel am Nachmittag, dass man dann gegen Mittag an seinem Ziel, an einem sicheren Ort, bei der Hütte und so weiter ankommt, dann im Herbst. Je weiter es jetzt einige Richtung Winter, kommt natürlich dazu, dass relativ bald dann die Dämmerung eintritt, dass es dunkel wird. Also es ist dann nicht mehr bis 21 Uhr, 22 Uhr hell, sondern ist um 17, 18 Uhr dunkel. Also das muss ich wissen, dass ich dann auch meine Zeit so einteile und eben weiß, mit wem bin ich am Weg, wie schnell kann ich denn gehen. Und speziell, wenn ich mit Kindern am Weg bin, da muss ich wissen, da kann ich nicht sagen, jetzt müssen wir uns beeilen, weil Kinder haben irgendwo auch ihre Grenzen. Also das ist schon ganz wichtig, dass man die Zeitplanung, und da sind wir bei der Tourenplanung. Bei der Tourenplanung, dass man davor überlegt, was kann man, wohin gehen wir, wie schwierig ist die ganze Geschichte, wie anspruchsvoll ist das Ganze? Bin ich in der Lage, dass wir das machen, dass wir mit den Kindern machen oder ich mache oder mit meiner Partner oder Partnerin mache?
Also, wie kann man sich denn absichern, dass man weiß, dass der Weg jetzt eben nicht durch irgendwelche Gegebenheiten, die im Herbst jetzt auftreten, schwieriger geworden ist, als er ohnehin schon ist? Gibt es da Möglichkeiten?
Es gibt Möglichkeiten. Also man kann ja durchaus vor Ort Hüttenwirte anrufen, wenn es dort Hütten gibt, und Hüttenwirte fragen, weil die wissen das meistens recht genau, was da für Bedingungen vorherrschen. Man kann zum Beispiel, wenn das im Nahbereich von einem Lift ist, dass man die Bergbahnen entsprechend anruft und fragt, dann kann man nachschauen. Es gibt auch Plattformen, wie zum Beispiel Alpenfreien Aktiv, wo es den Bereich aktuelle Bedingungen gibt, kann man schauen, ob da jemand was eingeschrieben hat. Und dann ist es einfach so, wenn ich jetzt weiß, es hat die letzten drei Tage geregnet, dann muss ich damit rechnen, dass das Ganze nass und rutschig ist. Und im Herbst schon überhaupt nicht. Im Sommer trocknet das Ganze relativ bald auf, aber im Herbst trocknet es kaum mehr auf. Gell? Also da kann man sich schon ein bisschen informieren und man muss halt auch ein bisschen, sage ich, das eigene Hirn einschalten, ein bisschen drüber nachdenken, was könnte man da erwarten. Und wenn es kalt wird, so wie jetzt das Wetter prognostiziert, dass die Temperaturen deutlich heruntergehen, dann muss ich rechnen, dass auf einer bestimmten Höhenlage die Steige, die Wege auch gefrorene Stellen aufweisen. Und dort, wo es schon hingeschneit hat, mit Eis und hartem Schnee zu rechnen ist. Gell? Also deswegen, meiner Meinung nach, eine wichtige Empfehlung, dass wenn ich in einer bestimmten Höhenlage dann am Weg bin, dann sollte man diese Snowspikes sich leisten. Da brauche ich nicht viel lernen, die habe ich schnell am Schuh und bin gleich schon viel sicherer am Weg.
Was ja auch passieren kann, ist, dass es Lawinen gibt, auch wenn es Herbst ist.
Klar, sobald der erste richtige Schnee fällt, auf einer bestimmten Schneehöhe, muss ich natürlich in Rinnen und in freien Flächen auch mit Lawinen rechnen, klar.
Kann man auch da die Tour entsprechend anpassen, dass man nur in gewisse Gebirgsbereiche geht, sprich Südhänge, wo länger die Sonne draufstrahlt?
Macht es natürlich einfacher, aber dass ich dann einfach eine bestimmte Höhenlage gar nicht mehr angehe. Aber da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, wo sind die Grenzen meiner Fähigkeiten? Ja? Und auch die Grenzen der Ausrüstung, weil dann ist einfach mit einem hohen Turnschuh oder mit einem Leichtbergschuh, habe ich dann nichts mehr verloren in so einer Höhenlage, wo ich dann auf Schnee trifft. Da brauche ich dann gescheite Bergschuhe. Da muss ich dann quasi ja die Winterausrüstung im Grunde genommen anlegen und anziehen.
Wenn wir schon bei Winterausrüstung sind, es geht ja dann auch bald los. Viele warten schon ganz ungeduldig auf die erste Skitour. Kann man sich auf die jetzt schon körperlich irgendwie vorbereiten? Weil wir vorhin das Thema Erschöpfung angesprochen haben. Das passiert ja bei den ersten Skitouren auch sehr häufig, dass die Leute dann total erschöpft sind.
Ganz interessant ist ja, dass niemand fällt ein, zum Beispiel ans Meer zu fahren und tauchen zu gehen ohne Ausbildung. Aber am Berg meint eigentlich jeder, er braucht nur beim Herbst oder beim Wintersport eine Top-Ausrüstung kaufen und geht in die Berge. Ja. Beim Skitouren gehen ist ja das ganz extrem, dass die Leute perfekt ausgerüstet sind und ihr eigentlich ohne irgendeine Ausbildung anfangen, einfach zu gehen. Dann stellt man halt immer auch wieder fest, dass es einfach an elementaren Dingen fehlt und Fehler passieren, die man eigentlich mit ganz wenig Ausbildung bereits ausschalten könnte und damit die Gefahr eines Unfalls schon deutlich reduzieren kann. Ja, wenn ich gerade ein bisschen das selbst reflektiere und dann auch Ausbildungen absolviere, die ja von verschiedenen Organisationen wie dem Alpenverein, wie der Bergrettung und so weiter angeboten werden. Passiert sehr viel in den Vereinen, aber immer wieder gibt es auch Leute, die kaufen sich das und gehen einfach. Aber eigentlich ist es wichtig, dass man eine gewisse Grundkondition sich aufbaut und dann den Sport ausübt. Gell? Natürlich kann ich sagen, ich kann gemütlich anfangen, die Pisten gehen, kann man sich ja auch entsprechend dann vorbereiten, bevor man dann wirklich ins Gelände geht. Aber das ist auch eine ganz wichtige Sache beim Skitourengehen. Und wenn man nicht gesund ist, ist es sowieso problematisch. Und da gibt es ja eine gute Aussage von Peter Baal, ein anerkannter Alpinmediziner, Präsident des Kuratoriums für alpine Sicherheit. Und er hat einmal bei einer Veranstaltung gesagt, dass Sport mit Erkältung lebensgefährlich ist. Vor allem virale Erkrankungen, die leichte grippale Symptome auslösen, können auf das Herz schlagen. Eine solche Entzündung kann Wochen oder sogar Monate andauern und zu einer Schwächung des Herzmuskels führen. Bei Belastung droht im schlimmsten Fall ein Herzstillstand. In dieser Phase lautet die eindeutige Empfehlung, sich zu schonen, bis man wieder gesund ist. Und das, denke ich, das trifft jetzt nicht nur auf die, unter Anführungszeichen, die Touristen zu. Da können wir uns alle angesprochen fühlen, weil man sich auch schwer tut, wenn man eine Grippe oder eine Erkältung hinter sich hat, noch eine Zeit zu warten, bevor man wirklich wieder den Bergsport betreibt.
Welche Touren eignen sich denn am Anfang von so einer Skitour? Weil du jetzt gerade das Pistentourengehen angesprochen hast, soll man am Anfang mehr auf der Piste gehen? Ist das sinnvoll?
Ich unterscheide immer, gell? Auf der Piste gehen, das ist eigentlich nicht Skitourengehen, das ist Tourenskigehen. Und wenn man dann die Piste verlässt und ins Gelände geht, dann ist es Skitourengehen. Wir zum Beispiel haben in unserer Sektion Kurse angeboten, der Weg von der Piste ins Gelände. Also wo Leute, die eigentlich nur auf der Piste gehen, was ja super ist ja nur zu begrüßen, gewisse Basics vermittelt kriegen, dass sie wissen, wo kann ich denn Informationen abholen, dass ich selber ein bisschen abschätzen kann, was kann man denn zutrauen, wo kann ich denn gehen. Es gibt leichte Modetouren, viel begangene Touren und wenn ich dann noch sage, ja, aber nach einem extremen Schneefall und in Verbindung mit einer Gefahrenstufe gehe ich da nicht, sondern reduziere das Ganze, dann können auch sogenannte Anfänger mit einer bestimmten Grundausbildung, wie vorher schon gesagt gehabt, durchaus selber beginnen, leichte Touren zu gehen. Super ist natürlich, wenn sie sich in einem Verein geführten Gruppen anschließen und so sukzessive Erfahrung sammeln, aber einfach immer Schritt für Schritt in die Situation kommen, selber ein bisschen abzuschätzen, ist das jetzt etwas, was ich gehen kann oder tue ich das nicht mehr. Und es gibt ja inzwischen wirklich Plattformen, wo man sich informieren kann, wie schaut da die Situation aus, wie ist die Gefahrenstufe, trauen wir das zu, trauen wir das nicht zu. Wenn man jetzt sagt, zum Anfänger bei der Lawinengefahrenstufe, null Lawinengefahr gibt es nicht, aber man muss da auch ein bisschen das Ganze realistisch sehen und dann sagen, okay, wenn jetzt die Tour sehr viel begangen ist, es nicht gerade jetzt nach einem Neuschneefall bei Gefahrenstufe 3 ist, dann kann man auch als Anfänger bald einmal mit einer gewissen Grundausbildung, aber eine Ausbildung braucht es immer. Also autodidaktisch ist immer kritisch, wenn man die Dinge angeht.
Wie schaut es denn aus mit, wenn man jetzt, viele holen jetzt gerade dann die Ausrüstung aus dem Keller, die ist da jetzt eben die halbe Saison gelegen. Was muss man denn da jetzt überprüfen? Weil viele gehen dann einfach die erste Tour.
Das stelle ich fest, dass es noch einen großen Unterschied gibt zwischen der Pflege der Alpinski und der Pflege der Tourenski. Ich bin ein großer Fan davon, dass man auch die Tourenski pflegt. Auch die Tourenski gehören servisiert. Also ich empfehle jedem im Herbst, bevor er Skitour geht, dass er die Ski zum Händler geht, der eine gute Skipräparationsmaschine hat, das Geld dafür investiert, dann hat er wieder einen Tourenski, der gut läuft, der von der Kante her gut haltet und in einem Tip-Top-Zustand ist, dass man natürlich auch schaut, ja, wie schaut die Bindung aus, wie alt ist denn das Ganze, aber ein gepflegter Tourenski, mit dem hast du einfach viel mehr Spaß. Also das Ganze gehört ein bisschen angeschaut, dann haben ja schon sehr, sehr viele, die im Gelände unterwegs sind, haben ja die sogenannten Lawinen-Airbags, dass man sich den anschaut, dass man sich mit dem wieder vertraut macht, dass man das tut. Und dann wäre natürlich, im Gelände gibt es ja kein Gehen ohne Notfallausrüstung, wo es natürlich das lawinenverschütteten Suchgerät, Schaufel, Sande zwingend dazu gehört, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Wir haben letztes Jahr einige Ereignisse gehabt, positiv und negativ. Positiv, wo Leute gesagt haben, hätte ich nicht vor ein paar Tagen beim Alpenverein diesen lawinenverschütteten Suchkurs besucht, wäre ich nicht in der Lage gewesen, meinen Partner zu finden und auszugraben. Also Partner total verschüttet, dann hat er überlebt, weil wir wissen, das Zeitfenster, einen ganz verschütteten lebend herauszubringen, ist sehr ein schmales. Es ist unter 15 Minuten und die Zeit rennt. Und wenn ich da keine Ausbildung habe, habe ich keine Chance. Weil nur was du in gewisser Weise automatisierst, bist du in der Lage, im Stressfall auch umzusetzen. Ja, ist ganz klar, da bricht Panik aus. Und solche Dinge, dass man sich mit einem LVS-Gerät auseinandersetzt, dass man das übt, dass man es macht, und wenn Kurse angeboten werden, diese Kurse auch besucht. Und das haben wir eben letztes Jahr gesehen. Und deswegen machen wir ja auch heuer in allen Sektionen in Tirol einen solchen Tag. Wird ein solcher Tag angeboten, wo es hauptsächlich um diese Kameradenrettung geht. Und diese Kameradenrettung ist alles Entscheidende. Alles andere ist nochmal Riesenglück. Hubschrauber, Mannschaft, Lawinensuchung, alles gut. Das kann man jetzt alles im Herbst, kann man sich da damit mental auseinandersetzen, sich mit diesen Dingen befassen. Und mal schauen wieder, man hat es ja nie mal in die Hände gehabt. LVS, Batterienwechsel, ganz wichtig. Batterien gehören am Ende der Saison heraus, am Beginn der Saison hinein. So viel kann niemand gehen, dass die Batterien im LVS-Gerät leer werden. Da brauche ich keine Angst mehr haben, dass da was ist. Und das gerade soll alles vorbereitet und gemacht. Da kann man schon sehr viel dazu beitragen.
Wie schaut es denn mit den Bedingungen aus? Ganz am Anfang liegt noch nicht so viel Schnee. Worauf muss man dann bei den ersten Skitouren achten, gerade beim Abfahren?
Also es erstaunt mich oft, wie stark der Drang nach außen zur Skitour ist, weil gerade im Herbst bei bestimmten Verhältnissen fällt mir im Traum die Wein, dass ich da mit den Ski ins Gelände gehe, gell? Weil es macht keinen Spaß. Nicht nur, dass die Ausrüstung kaputt wird, es ist ja auch gefährlich, weil wenn ich stürze und ich stürze in die Storner oder in dem Gelände auf die ganzen harten Gegenstände, ist die Verletzungsgefahr riesig. Also es macht schon Sinn zu warten, bis es im Gelände so viel Schnee hat, dass Skifahren auch einen Spaß macht. Es wird eh relativ bald dann, sage ich, wenn es einmal Ende November hingeht, beschneit. Man kann dann durchaus schon im beschneiten Bereich, im organisierten Skiraum gehen. Teilweise, wo die Pisten noch gar nicht geöffnet sind, aber schon Schnee liegt, kann man ein bisschen gehen. Aber draußen im Gelände, sage ich, hat man nichts verloren, wenn Skifahren keinen Spaß macht.
Das Tourenplanen ist ja gleich wie jetzt bei den Herbstwanderungen auch recht schwierig, weil die Bedingungen sich ja mitunter, wie du sagst, eine leichte Tour kann zu einer lawinengefährlichen werden. Wie plant man am besten die ersten Touren?
Da geht es wieder darum, dass ich die Grundausbildung einfach irgendwo absolviert habe und dann auch weiß, weil es ist ja auch etwas. Die ganzen Apps, die ganzen mobilen Geräte bieten ja halt eine Unmenge an Informationen an. Und auch diese Informationen richtig zu lesen, richtig zu deuten und umzusetzen, gell, das ist ja gar nicht ganz einfach. Alpenverein aktiv hat zum Button mit aktuellen Bedingungen, da kann man was finden. Gell? Zum Beispiel bei uns in Imst kann man ja den sogenannten Ursprungweg gehen, aber auch der kann oft sehr vereist sein und ist gar nicht fein für die Leute, die da unterwegs sind, gar nicht fein zu gehen. Das kann durchaus sein, dass ich Haarscheißen brauche, dass es einen Spaß macht. Da muss man halt ein bisschen, sage ich, den Hausverstand einschalten, wie die allgemeinen Bedingungen sein können. Da sieht man ja, hat es jetzt gescheit geschneit oder hat es nicht geschneit? Und wenn es nicht gescheit geschneit hat, dann weiß ich schon, was da auf mich zukommt. Und dann kommt noch dazu, in welcher Region bin ich am Weg? Es gibt Regionen, die sehr steinig sind, wie bei uns zum Beispiel die Kalkalp, die Lechtauer. Da ist es relativ gleich scharfkantig und grob. Und da gibt es Regionen, wo einfach Wiesenhänge, sanfte Hänge überwiegen, Unterland zu, findet man solche Dinge mehr als bei uns im Oberland, wo es natürlich schneller möglich ist, dass man so ein Skitourengelände vielleicht macht, das wie bei uns da, gell? In die Lechtauer.
Was ist also dein abschließendes Fazit? Wie überstehen wir jetzt den Herbst und den Winter möglichst sicher?
Gute Vorbereitung, gute Selbsteinschätzung, gute Tourenplanung und die richtige Ausrüstung. Lieber im Herbst eine Schicht zu viel als eine Schicht zu wenig. Und einfach sehr oft kann ein Biwaksack Wunder wirken, weil unter einem Biwaksack mit einem guten Band hält es eine Zeit aus. Da frieren tue ich da drinnen nicht mehr so schnell. Aber wenn ich mit dem T-Shirt verletzt neben Steig liege, dann braucht es nicht viel und es wird sehr kritisch.
Lieben Dank, Norbert, für die interessanten Einblicke.
Gerne.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.